Ja, hi, ich grüße dich, Alexander Benedix hier von Fit for Leadership. Heute mit 10 wichtigen Beobachtungs- und Beurteilungsfehlern. Und ich möchte darauf eingehen, welche das sind, wo sie auftauchen können und natürlich im besten Fall, wie sie sich vermeiden lassen. Weil ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, diese Beobachtungs- und Beurteilungsfehlern. Und vielleicht kennst du auch schon ein paar, und ich bin sogar sicher, dass du einige kennst von diesen 10, die ich vorstellen möchte. Aber es gibt so einen ganz wichtigen Aspekt bei der ganzen Geschichte. Mir ist in Gesprächen nämlich aufgefallen, dass viele Führungskräfte denken, ja, Beobachtungs- und Beurteilungsfehler sind ja nur relevant in Vorstellungsgesprächen. Eben nicht. Ich hoffe, ich kann mit diesen Podcast-Folgen dazu beitragen, dass du siehst, wir sind davor nicht gewappnet, auch nicht in unserem Führungsalltag, auch nicht in der Zusammenarbeit mit unseren bestehenden Teammitgliedern. Auch da fallen wir auf diese Fehler drauf rein. Und ich denke, es wäre doch schön, wenn wir uns sensibilisieren für diese Beurteilungs-, Beobachtungsfehler und uns ein bisschen darauf einstellen können und die letztendlich vermeiden. Denn was haben wir davon letztendlich, wenn es uns gelingt, diese Fehler bei uns selbst zu erkennen und zu vermeiden? Naja, letztendlich treffen wir bessere Entscheidungen und gestalten auch unsere Interaktion, unsere Beziehung zu unseren Mitarbeitenden viel, viel besser. Wie bin ich auf das Thema der Folge auch noch gekommen? Neulich hatte jemand, ich glaube in unserer LinkedIn-Gruppe, etwas geschrieben vom ersten Eindruck. Und dann habe ich so ein Statement dazu gemacht und habe gesagt, aus meiner Sicht ist die Kunst beim ersten Eindruck, ich habe, glaube ich, gesagt, die Kunst beim ersten Eindruck besteht darin, meinem Gegenüber noch eine zweite Chance zu geben. Und da ist mir dann so bewusst geworden, wie viel diese Aussage und auch schon dieses Thema erster Eindruck, jemand Schublade stecken, wieder die Schublade aufzumachen, jemand eine zweite Chance zu geben, wie viel das eben tatsächlich mit diesen Beobachtungs- und Beurteilungsfehlern zu tun hat und warum das so wichtig ist für uns als Führungskräfte. Aber legen wir mal los. Ich denke, es gibt so viel dazu zu sagen, dass ich mal davon ausgehe, dass es auch 2 Folgen werden, dass ich das aufsplitten werde, diese 10 Beurteilungsfehler in Teil 1 und 2, jeweils so ungefähr 5, jeweils in 5 Beurteilungsfehler. Punkt. Als erstes vielleicht nochmal kurz, was sind denn jetzt Beurteilungsfehler? Und ich denke, das Naheliegende, wie der Name schon sagt, sind Fehler, die in unserer Beurteilung vorkommen. Als Menschen, ganz klar, wir nehmen bestimmte Dinge wahr und geben denen eine Bedeutung, eine Beurteilung. Und ja, ich habe jetzt von Dingen gesprochen, wir beurteilen Dinge, wir beurteilen Situationen, wir beurteilen eingehende Informationen und natürlich besonders wichtig für uns als Führungskräfte, wir beurteilen auch Personen und es gehört ja auch zu unserem Job, Personen, unsere Teammitglieder zu beurteilen, sei es in Entwicklungsgesprächen, im Jahresgespräch, alle Formen von Ziel-, Leistungsbeurteilung. Also das Thema Beurteilung ist immer ein großes. Wir haben diese Beurteilung in diesen formalisierten Gesprächen, die ich gerade erwähnt habe. Aber natürlich finden diese Beurteilungen auch ganz informell statt in unserem täglichen Umgang, wenn wir bestimmte Situationen beobachten, wie ordnen wir die ein, wie ist unsere Reaktion darauf. Und wir sind menschliche Wesen eben, da können uns eben auch Fehler entstehen. Wodurch oder wie entstehen denn diese Fehler so grundsätzlich? Erstmal natürlich, dass wir bestimmte Vorkommnisse, Informationen, Situationen, Eigenschaften bei Personen gar nicht wahrnehmen. Ja, also wir haben nur lückenhafte Informationen, wir haben irgendwie jemanden in einer bestimmten Situation gar nicht beobachtet, da fehlt uns einfach ein wichtiger Teil an Informationen, um dazu einer umfassenden Beurteilung zu kommen. Also wir nehmen bestimmte Sachen einfach nicht wahr. Dann geht immer mehr in Richtung Selbstkritik auch so und Selbsteinschätzung, die ist so, wir wollen bestimmte Dinge auch nicht wahrnehmen, die eben nicht zu unseren Überzeugungen passen, im Sinne von kann nicht sein. Das ist häufig aber auch unbewusst. Also uns ist gar nicht bewusst, dass wir vielleicht da irgendwie was nicht wahrnehmen wollen, dass wir bestimmte Informationen zwar wahrnehmen als solches, aber sie dann gleich auch wieder beiseite schieben und sie gar nicht in die Beurteilung mit einfließen lassen. Und manchmal nehmen wir Sachen wahr, kommen aber zu einer ganz anderen Beurteilung. Ja, im Sinne von, was jetzt jemand anders als sehr positiv beurteilen würde, beurteile ich vielleicht negativ, und zwar aufgrund meiner eigenen Einstellung, Erfahrung und Werte. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir nehmen bestimmte Sachen gar nicht wahr, wir wollen sie nicht wahrnehmen oder kommen zu ganz anderen Beurteilungen. So entstehen diese Beurteilungsfehler. Ja, gehen wir doch mal näher rein, so die Top 10 an Beurteilungsfehlern, was gibt es da? Und ich möchte auch gleich immer drauf eingehen, so, ja, was machen denn diese Fehler aus? Um was handelt es sich da? Und auch immer so ein paar Beispiele gerade geben, wo kann das relevant sein in deinem Führungsalltag und auch, wie kannst du sie vermeiden? Ich möchte mal kurz erstmal so die 10 auflisten, die ich mir so rausgepickt habe. Also es gibt, das möchte ich kurz vorweg schicken, es gibt sicherlich auch andere Bezeichnungen dafür. Ich kenne die 10 halt unter folgenden Begrifflichkeiten. Nummer 1, einer der bekanntesten ist sicherlich der Halo-Effekt, dann den sogenannten Horns-Effekt, tatsächlich Horn von Teufelshorn, der Primacy-Effekt, der Recency-Effekt, der Confirmation-Bias, der Ähnlichkeits-Bias, ich habe noch Stereotypen oder Stereotypisierung, dann den Attributionsfehler, die selbstwertdienliche Verzerrung und den sogenannten Anker-Effekt. Das sind die 10, auf die ich eingehen möchte. Du hast sicherlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, den einen oder anderen gehört. Kannst ja mal kurz überlegen, ey, welcher ist mir im Gedächtnis? Da war doch mal was, und da was kann ich mir vorstellen. Und eben, ich möchte nochmal betonen, mir geht es bei diesen Beurteilungsfehlern nicht nur darum, um Vorstellungsgespräche. Da ist es natürlich auch wichtig, ganz klar. Aber wir sind auch im Alltag nicht vor ihnen gefeit. Also, was haben wir denn da? Der Halo-Effekt, Nummer 1. Da geht es darum, dass ein einzelnes herausragendes Merkmal alle anderen überstrahlt. Was ist damit gemeint? Es geht darum, dass das eine Verzerrung ist, die dazu führt, dass ich, wenn ich eine Person habe und die in einer Eigenschaft, in einem Bereich besonders glänzlich hervortut, dass ich dann zu dem Ergebnis komme und zu der Beurteilung komme, dass sie in allen anderen Bereichen auch super sein muss, auch wenn ich dafür gar keine Anhaltspunkte oder Beweise habe. Also das heißt, wenn ich jemanden sehe, einen Mitarbeiter beispielsweise, wenn ich den habe und ich denke jedes Mal, wow, der macht super Präsentationen und wie der dann auch noch dasteht und das rübervermittelt, dass ich dann zu der Beurteilung komme und sage, der muss dann auch super beispielsweise mit Kunden telefonieren können. Oder der muss auch super andere Konzepte machen können. Der Punkt hier ist natürlich, vielleicht ist er das ja sogar auch, aber wenn ich das vielleicht noch gar nicht erlebt habe, dass er super Konzepte machen kann, wenn ich noch gar nicht erlebt habe, dass er super mit Kunden telefonieren kann, dann gibt es da keine Nachweise, keine Beweise dafür. Und der Punkt ist einfach, wenn ich also sage, wow, wie super das, dann muss der bestimmt auch das und das können. Also ich gehe von einem Merkmal, was positiv ist, gehe ich überstrahlend, das heißt ja Halo-Effekt, es überstrahlt alle anderen und ich gehe davon aus, er muss andere Sachen auch gut machen können. ähnlich, ich habe zwar gesagt, ich will auch aufzeigen, ist es nicht nur bei Vorstellungsgesprächen, aber ähnlich ist es natürlich auch bei Vorstellungsgesprächen, wenn ich beispielsweise sehe, boah, ich habe jemanden eingeladen, der hat einen super, super Lebenslauf, der mich so beeindruckt, der Lebenslauf schon, dass sie vielleicht dann Schwächen haben kann in dem Gespräch selber von unter vier Augen oder unter sechs Augen, aber dass dieser sehr, sehr beeindruckende Lebenslauf mit wunderbaren Stationen, wo ich sage, boah, das passt, das würde wundergut zu uns passen, diese Erfahrungen und diese Referenzen, die diese Person hat, wenn ich dann sozusagen andere Eindrücke, die in Wirklichkeit weniger gut sind im Interview, dass ich diese ausblende und sage, na, jemand mit so einem fantastischen Lebenslauf, der muss doch einfach passen. Wie können wir das denn jetzt vermeiden? Na, das Erste ist, aber das geht für alle Beurteilungsfehler, ist uns bewusst sein, dass es diesen Fehler gibt, diesen Halo-Effekt. Wir sollten uns als Führungskräfte halt wirklich klar machen, dass es verschiedenste Beurteilungskriterien gibt, dass es nicht eben so ein Block ist, sondern dass es wirklich verschiedenste gibt, dass du möglichst versuchst, sauber immer neu anzusetzen und zu sagen, okay, hier geht es um das Thema Präsentieren, hier geht es um das Thema Kundenkontakte, hier geht es um das Thema Konzeption, dass du immer wieder wie neu anfängst und wirklich versuchst, dich zu fokussieren und konzentrieren, was war in dieser Kategorie los, was habe ich da beobachtet, zu welchen Ergebnissen komme ich? Und eben nicht so eine All-Over-Beurteilung zu machen. Ähnliches gilt beispielsweise auch bei so einem Vorstellungsgespräch, wo es darum geht, erstmal hilft aus meiner Sicht immer ein strukturiertes Interview zu führen. Das heißt, ich habe klar, dass es bestimmte Leitfragen gibt, die ich jedem Bewerber, jeder Bewerberin stelle. Das auch dazu führt, dass ich nicht nur ein Merkmal mir anschaue oder dass das so Wirkung haben kann, wie zum Beispiel ein super Lebenslauf. Und sicherlich auch mit mehreren Personen so ein Vorstellungsgespräch zu führen. Okay, sind wir bei Nummer 2, der Horns-Effekt. Für mich persönlich zählt er zu den Halo-Effekten, wird aber häufig extra genommen. Warum? Der Horns-Effekt ist in dem Sinne das Gegenteil vom Halo-Effekt, zumindest so, wie ich ihn eben besprochen habe, weil hier beim Horns-Effekt wird ein negatives Merkmal einer Person überbetont, sodass die positiven Eigenschaften oder Leistungen übersehen, nicht registriert oder sogar abgewertet werden. Und das führt dann halt in der Summe zu einer negativen Beurteilung, obwohl doch aber vielleicht nur ein Aspekt der Leistung oder des Verhaltens eines Mitarbeitenden problematisch war oder ist. Das bedeutet, wenn ein Teammitglied vielleicht nicht nur, aber vielleicht dazu auch gerade nach der Einstellung zum Beispiel wirklich einen gravierenden Fehler gemacht hat, so richtig einen schlimmen vielleicht sogar auch, dass man dann dazu neigt zu sagen, der ist generell inkompetent oder unzuverlässig, obwohl er aber, wenn du genau hinschauen würdest und fair wärst, obwohl er vielleicht in anderen Bereichen gute Leistungen gezeigt und erbracht hat. Das ist das, was ich meine. Also ein negatives Erlebnis, ein negatives Merkmal überstrahlt hier in dem Sinn alles andere, sodass diese Person, die Beziehung insgesamt als problematisch empfunden wird. Auch wieder ganz kurz, vielleicht auch bei den Vorstellungsgesprächen. Wenn man zum Beispiel schaut irgendwie, wenn zum Beispiel jemand schon den Anfang versemmelt, beispielsweise eine Minute zu spät gekommen, dann sagst du gleich, unzuverlässig. Und du hast gerade so eine Grundstimmung und sagst so, unzuverlässig, unpünktlich, der hätte ja wirklich pünktlich kommen können und rechtzeitig anreisen können. Und du bist dann schon so drinne, dass alles Weitere, egal was diese Person dann im Vorstellungsgespräch macht, dann sozusagen aus der Sache kommt dann nicht mehr raus und dieser negative Eindruck des zu spät kommst überstrahlt alles andere, obwohl er vielleicht, wenn du einen Schritt zurück machen würdest, sehen würdest und müsstest, hey, gute Referenzen, super wichtige Erfahrungen, die diese Person schon gemacht hat, würde gut zu uns passen. Das Schlimme ist ja, und du merkst es schon, wenn wir das jetzt in Ruhe hören und drüber nachdenken, sagst du sicherlich auch, hey, ist doch klar, dass ich das nicht mache. Aber das Schlimme ist ja, es passiert uns, es ist passiert auch mir. Auch ich bin davor nicht gefeit. Aber wie so oft im Leben, wir müssen es uns immer und immer wieder bewusst machen oder beispielsweise nach einem Gespräch oder vor einem Gespräch auch sagen, irgendwie mit meinem Teammitglied, das beurteile ich negativ, sich nochmal klar machen, wie komme ich denn zu dieser negativen Beurteilung bei der und der Präsentation, bei dem und dem Konzept, bei dem und dem Projekt, was auch immer, bei der und der Aufgabe, wie komme ich denn wirklich dazu, was habe ich denn da beobachtet und ist meine Beurteilung fair? Gibt es nicht auch Hinweise, die in eine andere Richtung zeigen? Insofern, was man machen kann, um das zu vermeiden, ist beispielsweise gerade bei bestehenden Teammitgliedern immer wieder und regelmäßig zu überprüfen, wie beurteile ich denn zum Beispiel seine oder ihre Leistung. Ja, nicht erst, wenn es drauf ankommt, irgendwie kurz vor dem, vor dem quartalsweise durchgeführten Feedbackgespräch oder noch schlimmer, nur einmal im Jahr kurz vor der Beurteilung, sondern regelmäßig sich selbst hinzusetzen und mal zu überlegen, was habe ich genau beobachtet, was läuft alles da unter dem Aspekt super gemacht, was habe ich beobachtet und was läuft auf der anderen Seite, wo es negativ war. Punkt Nummer 3, Primacy-Effekt. Ja, der Primacy-Effekt beschreibt so einen Punkt, so eine Tendenz in uns Menschen, den vor allen Dingen, da geht es um diesen ersten Eindruck. Den ersten Eindruck, den man von der Person hat, übermäßig zu gewichten. Wie oft passiert uns das? Und vor allen Dingen auch im Privatleben oder eben mit anderen Menschen, oder? Wir sehen jemand, der kommt irgendwie sympathisch rüber, der lächelt, der kommt auf dich zu, der fängt an zu reden und so. Und du denkst gleich so, Mann, der ist mir aber super sympathisch. Und dieser Eindruck, der überträgt sich dann auch und dominiert die ganze Wahrnehmung und Bewertung dieser Person im weiteren Verlauf. Was natürlich fatal ist. Also jemand, der eben so sympathisch dich begrüßt, zum Beispiel auch in einem Vorstellungsgespräch, dann denkst du während des ganzen Gesprächs, ach Mensch, das ist ja positiv und das ist super. Obwohl jemand, der daneben sitzt, vielleicht zum Ergebnis kommt, na, das war jetzt aber nicht so das Gelbe vom Ei. Ja. Gibt es aber auch in anderer Form, nämlich zum Beispiel, wenn ein Teammitglied von dir, wo du sagst zu Beginn, Mensch, der hat richtig da bei dem Projekt oder bei der Aufgabe Gas gegeben, hat sich reingekniet und so, und du denkst so, wow, dass dieser erste positive Eindruck sich fortsetzt, obwohl objektiv vielleicht es auch viele Hinweispunkte oder Beobachtungen geben würde, wenn du genau hinschaust, dass du sagst, ja, der Beginn war sackstark, aber es hat auch im Lauf der Zeit deutlich nachgelassen. Ne? Aber eben dieser Fehler besteht darin, super Auftakt, Gas gegeben und wir sagen, wuh! Und sagen gerade so, Mensch, der war in dem Projekt ja wirklich völlig engagiert. Auch da, was können wir machen, um diesem Fehler entgegenzuwirken? Und du siehst schon, es ist immer so ein bisschen ähnlich. Einerseits natürlich sich regelmäßig Gedanken und Notizen zu machen. Vor allen Dingen aber auch wirklich immer und immer wieder zu dokumentieren und in der Beurteilung wirklich ganzheitlich vorzugehen, nicht einzelne Aspekte. Und deswegen, auch wenn es schwerfällt, eine Bewertung als solches sollte erst ganz zum Schluss erfolgen. Ne? Abgerechnet wird zum Schluss, gar nicht unbedingt im negativen Sinne, sondern auch im positiven Sinne, um eben sicherzustellen, dass dieser erste Eindruck nicht alles andere dominiert und übertüncht auch. Vierter Punkt, der Recency-Effekt. Ja, das ist sozusagen auch ein Gegenstück, nämlich zum eben genannten Primacy-Effekt. Hier geht es um den Fehler und die Tendenz des sogenannten letzten Eindrucks, den wir von jemandem haben. Und diesen letzten Eindruck übermäßig zu gewichten. Was natürlich in der Folge dazu führen kann, dass die zuletzt gezeigte Leistung oder das letzte Verhalten in einer Begegnung meine gesamte Beurteilung dominiert. Das heißt, wenn, um eben bei dem Mitarbeiter, Teammitglied zu bleiben, zum Beispiel mit diesem Projekt, wenn der halt zum Beispiel einen miesen Start hatte und währenddessen so lala, aber zum Schluss gibt diese Person ungeheuer Gas und kriegt auch noch so die Kurve mit dem Abschluss des Projektes, na klar kann ich dann sagen, hey, Ziel erreicht, hat noch die Kurve bekommen und so. Aber es gehört aus meiner Sicht zumindest zu einer Beurteilung auch dazu, zu sagen, naja, stimmt schon, Ziel erreicht, aber die Gesamtperformance würde ich doch wenigstens unterteilen wollen und sagen würden, also zu Beginn, die frühere Leistung war eher unterdurchschnittlich oder mittelmäßig und damit, was wirklich gut war, das kam erst zum Ende hin. Und mir geht es ja gar nicht darum, dass das alles so negativ wäre, um jemanden in die Pfanne zu hauen. Überhaupt nicht. Mir geht es darum, daraus ja auch zu lernen und beispielsweise mit dem Teammitglied dann Entwicklungsgespräche auch zu führen im Sinne von, was können du und ich daraus lernen? Wie kann ich dich besser unterstützen, dass das vielleicht so eine Leistung nächstes Mal nicht nur zum Ende hin so punktuell aufblitzt und zum Tragen kommt, sondern auch auf einem konstanten Level, um dich weiterzuentwickeln. Ebenso könnte es natürlich auch hier im Vorstellungsgespräch sein, um das auch trotzdem wieder aufzunehmen, dass eine bewerbende Person am Ende eines Interviews erst einen starken Auftritt hinlegt. Und dann ist sozusagen das, was hängen bleibt, zum Schluss sagst du so, wow, das war jetzt super stark. Und dabei wird dann halt ausgeblendet, dass die erste Hälfte dieses Interviews, dieses Bewerbungsgespräches vielleicht gar nicht so überzeugend war. Vermeidung, wie eben beim Primacy-Effekt, der ganze Beobachtungszeitraum fehlt, sich Notizen zu machen über alle Phasen, die man beobachtet und eben gesamthaft bewerten. Fünfter und für die heutige Folge letzter Beurteilungsfehler ist der sogenannte Confirmation Bias, ich kenne es auch als Bestätigungsfehler. Da geht es um unsere Neigung, dass wir Informationen so auswählen und auch interpretieren, dass sie letztendlich das, was wir denken, was wir an Vorannahmen haben oder Hypothesen zu einer Person, dass wir die so interpretieren, dass das alles bestätigt wird, was wir eh schon denken oder so als Vermutung anstellen. Letztendlich wird dort alles dann bestätigt oder es führt dazu, dass wir nur noch das wahrnehmen und sehen wollen, was unsere eigenen Erfahrungen, Vermutungen unterstützt und dass wir alle Informationen, die dem entgegenstehen könnten, die widersprechen würden, dass wir das ausblenden, abwerten, als nicht so wichtig empfinden. Bedeutet, dass wir so einen ganz anderen Fokus dann anlegen. Und der kommt beispielsweise zum Tragen, hatte ich zwar schon, aber mir fällt gerade auf die Schnelle nur wieder ein, so zum Beispiel, wenn jemand unzuverlässig ist, wenn jemand unpünktlich ist, Wenn ich dieses Bild erstmal habe und sage, der Alexander, der ist unzuverlässig, dann werde ich mich darauf fokussieren, übrigens auch unbewusst, das ist ja immer das Schwierige, das läuft ja gar nicht so bewusst ab, wir sind Menschen, das läuft ganz unbewusst ab, auch ohne, dass wir was dafür können. Und dann werde ich natürlich bei jeder Gelegenheit, wo ich sehe, der Alexander hat sich irgendwie an einer Abmachung nicht gehalten oder kommt unpünktlich, werde ich wieder sagen, ha, siehst du, ich habe es ja gesagt, Alexander ist unzuverlässig. Dass Alexander aber in der gleichen Woche mindestens 10-mal super zuverlässig Fristen eingehalten hat, abgegeben hat, selbstständig Kontakt mit dem und dem aufgenommen hat und alles Mögliche, das wird leider da ausgeblendet. Weil das passt dann nicht in mein Bild. Wenn ich erstmal dieses Bild habe und diese Annahme und Wahrnehmung, Alexander ist unzuverlässig, dann geht es eher um diese Bestätigung. Krass, gell? Ist leider so. Und auch hier, vielleicht auch einen kleinen Schwenker wieder zu Vorstellungsgesprächen. Beispielsweise, wenn ich jemand schon irgendwie die Vorannahme habe, boah, jemand, der von McKinsey kommt, der muss super Projekte durchführen können, dann werde ich in dem Vorstellungsgespräch wahrscheinlich alles Mögliche an Fragen stellen, die darauf abzielen, wie hat diese Person Projekte durchgeführt, was für Erfolge hat sie erzielen können, wie läuft die Zusammenarbeit mit Kunden ab und werde da alles Mögliche rausfiltern und hören wollen, wo mich bestätigt, dass diese Person doch super Projekte durchführt. Und selbst wenn mein Gegenüber irgendwas mal selbstkritisch sagen sollte, dann wäre ich das wahrscheinlich innerlich beiseite wischen oder sagen, ja, er hat zwar gesagt oder sie hat zwar gesagt, dass das und das vielleicht nicht so optimal war oder dass sie da Schwierigkeiten hat, aber das lernt sie ja schon oder das kriegt sie schon hin. Kann ja auch sein. Aber die Beurteilung in dem Fall wird erstmal ausgeblendet und ich wähle Informationen so aus, dass sie mich bestätigen. Das heißt, was kann ich tun, um sowas zu vermeiden? Erstmal, ich glaube, das gilt für alle Situationen. Wer hat den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin noch beobachtet? Wer von den Teammitgliedern, meine Stellvertretung, meine eigenen Vorgesetzten? Was gibt es da? Wo kann ich wie so ein 360-Grad-Feedback, ohne das jetzt so durchzuführen, aber wo kriege ich noch andere Informationen her? Welche Personen haben viel mit diesem Teammitglied zu tun? Wo kann ich bestimmte Informationen noch bekommen? Und da offen sein, die meine bisherigen Beobachtungen und Beurteilungen bestätigen, aber auch offen sein für die, die sie vielleicht widerlegen oder zumindest challengen. Dann sicherlich auch Ähnliches für ein Vorstellungsgespräch, für ein Bewerbungsgespräch, Einbezug von anderen beurteilenden Personen, HR, zukünftige Teammitglieder, um unterschiedliche Sichtweisen auf diese eine Person zusammenzubringen und halt eine ausgewogene Beurteilung zu ermöglichen. Oder auch, dass diese auch ganz andere Fragen stellen können, auf die ich vielleicht selbst gar nicht gekommen wäre. So, das soll es erstmal für heute gewesen sein. 5 der 10 Top-Beurteilungsfehler. Ich hoffe, du wurdest schon ein bisschen sensibilisiert im Hinblick auf diese Fehler. Wie gesagt, kein Ding. Wir fallen immer wieder drauf rein, zumindest wenn ich, ne? Ich gehe von mir aus, mache gerade eine Verallgemeinung. Also ich falle immer wieder drauf rein, aber ich bin mir dessen auch bewusst und hoffe, und deswegen wieder dieser Spruch, der Punkt ist ja der, nicht so sehr, dass wir drauf reinfallen, sondern dass wir es besser machen können. Und deswegen dieser Spruch von Beginn nochmal, die Kunst beim ersten Eindruck besteht darin, meinem Gegenüber eine zweite Chance zu geben. Und genau darum geht es für mich auch bei diesen Beurteilungsfehlern. Nicht schlimm, dass sie passieren, besser ist aber, sie zu erkennen und zu sagen, okay, wie kann ich dem entgegenwirken oder jetzt merke ich gerade, ich bin darauf reingefallen, wie kann ich das noch korrigieren? Das ist für mich der Punkt. Hey, wie gesagt, das war's für heute. Im zweiten Teil kommen die Punkte 6 bis 10. Da sage ich noch was zu den anderen Beurteilungsfehlern. Und wenn du Lust bekommen hast, mit mir zusammenzuarbeiten zum Thema moderne Führung, wie das gelingen kann, was da wichtige Punkte sind, Mindset, Instrumente, Methoden, dann freue ich mich, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst und wir schauen, was wir auch bei euch im Unternehmen gemeinsam auf die Beine stellen können. Hey, ganz liebe Grüße, bis schon bald, dein Alexander.